ist eure Patientenverfügung schon geschrieben, euer Vorsorgeauftrag, euer Testament. Alles in einem bietet das Vorsorgedossier DocuPass von der Prosenectute. Und diesen DocuPass gibt es jetzt als Spezialangebot auf mylastgoodbye.ch. Danke dem DocuPass, dass er diesen Monat den My Last Goodbye Podcast ermöglicht.
Deine erste Begegnung mit dem Tod direkt im Raum, der letzte Moment zu erleben, das war mit meinem Vater, der in meinen Armen gestorben ist, Stirn an Stirn.
Der Bühnenhuber, Maler, Musiker, Frontmann von der Band Ochsner. Ihm gehört die letzte My Last Goodbye-Folge von diesem Jahr. Es ist eine Spezialfolge, weil zu meinen 12 My Last Goodbye-Fragen, also zum eigentlichen Fragebogen über die eigene Beerdigung, hat der Bühne eigentlich gar nicht viel zu sagen.
Ich sage nichts. Ich sage nicht, wo ich liegen will. Ich sage nicht, wie die Erde bestattet, verbrannt, verstreut. Ich sage nicht, es müssen die Blumen da sein. Ich sage einfach rein gar nichts.
Zu allem anderen, zwischen Leben und Tod, zwischen Himmel und Erde allerdings schon. Und darum ist das, was ihr jetzt dann gehört, in den nächsten rund 45 Minuten, ein berührendes und ehrliches Gespräch über Erfahrungen mit Toten in Zimmerecken.
Und dann habe ich den Max genommen, bin dort ins Zimmer gegangen, bin hergestanden und gesagt, alter Mann, der gestorben ist und irgendwie nicht wegkommt von hier. Schau, wenn du noch einmal sagst, der Bub soll mit dir kommen, dann wirst du das Schlimmste erleben, was du dir neben dem Zustand, den du hast, dass du so unbefreit irgendwo zwischen Himmel und Erde hängst, du bist noch viel verrückter abgestraft.
Ein Gespräch über die schier unmögliche Aufgabe, an einer Beerdigung von einem 8-jährigen Bub zu singen.
Dort hat es mir einfach gedacht, ja, bei diesem Bub, da gibt es jetzt nichts. Das machen wir einfach, das gehen wir. Das ziehen wir durch. Und ich bin gerade Beta-Blocker-Mischle in der Szene. Musst du dir das mal vorstellen.
Und ein Gespräch über die Schwierigkeit, mit den Menschen, die man am liebsten hat, über den Tod zu reden.
Ich bin 18 Jahre älter als sie und ich bin näher an dem Thema, ich hänge im letzten Ecken vom Leben. Also, und sie ist das einfach nicht mit 42. Und ich kann zum Beispiel das nicht so wahnsinnig thematisieren innerhalb von einer Familie, wie ich das vielleicht wert oder ich muss mit feiner Klinge fechten, wenn schon.
Ich habe den Bühnenhuber in seinem Atelier in Bern besucht und es war für mich ein besonderer Tag. Ich weiss es noch, ich war sowieso schon zu Bern unterwegs gewesen und habe Hörschatzaufnahmen gemacht mit einer jungen Mutter um die 40, die wegen einer tödlichen Diagnose, die sie hat, unheilbar für ihre Tochter hat wollen, ihr Leben und ihre Stimme aufzeichnen. Und wir sind 8 Stunden zusammengesessen, haben intensiv auf ihr Leben zurückgeschaut, auch intensiv über den Sinn des Lebens geredet. Und am gleichen Tag, am Morgen, habe ich auf dem Weg auf Bern erfahren, dass eine andere Mutter, die ich mit ihr eine Aufnahme gemacht habe, Mutter von 4 Kindern, an ihrer Krankheit gestorben ist. Und es ist so, die Traurigkeit ist so mitgeschwungen an diesem Tag, die Gedanken, die Auseinandersetzung, ganz konkret, mit dem Ende des Lebens, das uns alle betrifft, ist wie so in der Luft geschwebt. Und kaum habe ich das Mikrofon aufgestellt, an diesem Mittwoch zu Bern, sind wir auch schon mitten im Thema gewesen. Im Thema Sterben, Leben, Tod, Abschied nehmen. Und das, was vielleicht nachher kommt.
Du weißt, ich weiss doch nicht, ob es einen Gott gibt. Ich weiss doch nicht, ob es einen Jenseits gibt. Aber ich habe eine Sinnlichkeit und ich habe ein Gefühl, wenn ich ein Rapsfeld anschaue im Frühling, wo mich so unglaublich, unbeschreiblich kräftig dünkt, dann fällt es mir einfach schwer, einfach zu sagen, ja gut, das ist Biologie, das ist Zellteilung, das ist Osmose oder weiss der Teufel. Das ist beseelt. Es ist ein Geist da. Ich spüre in ganz vielen Sachen einen Geist. Ich habe dem nicht einen religiösen Bezug gegeben, aber es ist doch... Es ist doch etwa ein gleiches Gefühl für mich, in diesem Bewusstsein zu leben, wie ich sage, ja, ich esse einfach für das Tanken, für dass ich Energie habe. Verstehst du, da muss jetzt einfach die Balance zwischen Kohlenhydrat, Zucker und Eiweiß, das muss jetzt einfach stimmen. Oder du kannst sinnlich kochen und du kannst es geniessen. Das denke mir. Es liegt wahrscheinlich in der persönlichen Struktur von einem Wesen. Wenn du sagst, es ist nichts, nachher ist nichts. Es ist, ja, dann scheisse mich an. Dann will ich tatsächlich nicht sterben. Wenn nichts ist, will ich einfach nicht sterben. Aber wenn es vielleicht so ein Hauch ist von etwas, wo man noch irgendwie in ganz feinen Aggregatszuständen ist es ja vielleicht nicht. Aber mein Gedanke, der hilft mir. Das ist etwas sehr Tröstliches, oder? Denke ich
mir. Ja, geht mir auch so. So allzu viel Realismus macht keine Freude zum Sterben.
Aber es macht auch nicht so Freude zum Leben. Meine Schwester hat das viel gesagt, wo viele Menschen begleitet hat in Tod. Ich sehe, es ist wirklich interessant, auch das zu spüren. Egal, weißt, wie gross der Raum jetzt ist, wo jemand ein Thema gibt, wie der, eben dem sinnlichen, seelischen, was weiß ich, oder eben sogar religiösen. Sie hat gesagt, sie hat es immer als Recht beklemmend erlebt, den Kampf oder das nicht können loslassen, das zu spüren als pflegender Mensch. Und wiederum irgendwie Leute, die eine gewisse Gelassenheit hatten im Leben, besser können gehen.
Ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt, mit was für einer Bilanz, dass du auf dein Leben zurückschaust. Oder ob du das Gefühl hast, du hast dein Leben gelebt, nachdem, wie du es dir vorstellst, oder ob du das Gefühl hast, du hast noch Rechnungen offen, du hast noch Wünsche nicht erfüllt, du hast noch Beziehungen nicht gelebt.
Ja. Ob schon wahrscheinlich in jedem Leben so etwas so übrig bleibt, gell? Wo du sagst, das habe ich verpasst, das hätte ich eigentlich gern. Aber wenn grosszügig im Leben gestanden bist, wo viele Sachen erlebt hast, da gibt es halt die Sachen, die du nicht erlebt hast. Ich glaube, du kommst besser weg, so. Da bin ich sicher. Auch wenn dir noch ein paar Fragen offen bleiben. Und Sachen, die du nicht ausgelebt hast. Aber ich habe das Gefühl, es ist immer eine Frage von Mut. Wie, dass man lebt. Es braucht auch Mut, zum Gehen. Oder eine gewisse fatalistische Haltung. Anders geht das nicht, kann ich mir vorstellen. Jetzt in meinem Fall könnte ich auch anders nicht gehen. Also auch mit Neugier, was ist denn näher?
Mhm. Also Mut, dich aufs Unbekannte einzulassen. Ja, also, wir haben gar keine andere Wahl. Aber man kann es irgendwie mit Mut und Neugier angehen. Ja, oder man kann sagen, ich habe Angst vor dem, was kommt, und darum will ich es nicht haben.
Ja.
Was macht dir mehr Angst? Dein eigenes Sterben oder andere Leute zurücklassen oder zurückgelassen zu werden?
Mein eigenes Sterben macht mir nicht Angst. Schaue ich eher in einem Gefühl von also eine gespannte Neugier. Das schaue ich so an. Wenn ich daran denke, Kind zu sein, zurückzulassen, tue ich mir sehr, sehr schwierig. Aber jetzt auch in der Umkehrung natürlich, dass ich vielleicht gewisse Sachen nicht mitbekomme, nicht sehe, wie sie selber Eltern werden. Oder einfach auch, weil ich ja meinen Vater recht früh verloren habe. Mit 18 ist er als Vater weggefallen. Für mich hat noch 13 Jahre gelebt, war im Rollstuhl gewesen. Was es bedeutet, als Sohn oder als Tochter zurückzubleiben, wenn ein Elternteil geht, ist natürlich schwierig. Sehr, sehr belastend und traumatisierend auch. Das ist etwas, was mich natürlich sehr beschäftigt, wo ich das Gefühl habe, dass wenn mir die Chance bleibt, dass es ein längerer Prozess ist, mein Sterben, und nicht eine Herzbaracke, wo einfach irgendwo schnell weggefegt wird, dann sehe ich dort eine Chance, dass ich mit den Kindern reden kann. Dass ich denen das Gefühl geben kann von einem abgerundeten Leben, von einem sinnvollen Leben, wo jetzt irgendwie zu Ende geht und wo ich genossen habe, wo ich glücklich war, wo ich wahnsinnig viele schöne Sachen erlebt habe, wo ich ihnen auch wünsche. Und die paar anderen dunklen Sachen, die einem vielleicht sogar geformt haben, dass man die vielleicht auch noch relativieren kann, dass man Sachen erzählen kann, die man vielleicht bereut im Leben, wo man anders mich, wenn man nochmal könnte. Also, das, wenn man diese Zeit hat, da habe ich nicht so wahnsinnig Angst. Wenn es genau auf Fall ist, habe ich um meine Kinder würde ich mir sorgen. Das ist etwas, was ich bemüht bin, schon jetzt zu thematisieren, aber das zweite und das dritte sind halt noch ein bisschen sehr jung für das.
Wie alt sind sie jetzt?
7 und 8. Für mich ist nicht, es geht nicht nur um Kinder, es geht natürlich in einem weiteren Sinn auch darum, oder wir sind geschäftlich so aufgestellt, im Augenblick kann ich sagen, es leben ein paar Leute von mir, von meiner Schaffenskraft oder von meiner Gesundheit. Und aber auch vom, ich bin ja in einem System drin, aber wenn ich aus dem System rausfalle, verändert es wahnsinnig viel, auch wirtschaftlich bei anderen Leuten. Oder? Und das ist etwas, das kann man halt vorbereiten und so. Das ist so eine pragmatischere Form. Das klingt mir nicht so gut. Das mache ich auch nicht so gerne. Das sind die Sachen, denen weiche ich lieber aus. Währenddem, dass ich eigentlich mit die Auseinandersetzung mit dem Leben und mit dem Sterben, dem weiche ich lieber nicht aus, das ist für mich ganz wichtig. Leben aber mit einer Frau zusammen, die schwere Trauer überkommt, wenn ich es allzu fest thematisiere. Unser Altersunterschied ist, ich bin 18 Jahre älter als sie und ich bin näher an dem Thema, ich hänge im letzten Ecken vom Leben. Also, und sie ist das einfach nicht mit 42. Und das, ja, und ich kann zum Beispiel das nicht so wahnsinnig thematisieren innerhalb von einer Familie, wie ich das vielleicht wert oder ich muss mit feinen Klingen fechten, wenn schon.
Aber so wie ich dich schon erlebt habe, redest du durchaus auch mit deinen Kindern über den Tod.
Ja, das mache ich.
In welcher Art und Weise gelingt euch das?
Ich probiere in einer kindlichen Form zu reden. Und bei Max ist es so, dass manchmal so etwas da ist, wo ich so verblüfft bin an seinem Wesen, dass ich das Gefühl habe, tatsächlich, das könnte jemand sein, der vielleicht mehrere Mal schon ist auf dieser Erde war und gewisse Erfahrungen schon gemacht hat, weil da kommt etwas so Abgeklärtes, Schlaues und auch Eloquenz führen bei ihm, wo ich immer wieder sehr staune. Also es ist um eine Zeit gegangen, gerade vor etwa 5 Jahren, da hat er einfach immer einen Mann gesehen bei uns in der Wohnung. Und er hat einfach vor sich hergeraukt und war einfach der gewesen. Und er hat den gesehen. Und er hat auch immer über den geredet und gesagt, es sei irgendwie, es stört ihn nicht wirklich, aber es sei auch ein bisschen komischer, wie der einfach da steht. Und so. Und das ist einfach weitergegangen bis zu dem Moment, wo er einfach gesagt hat, jetzt ist aber komisch, jetzt Vater an, reden mit mir und sagt, ich soll doch mit ihm kommen. Und dann habe ich den Max genommen, bin dort ins Zimmer gegangen, bin hergestanden und gesagt, alter Mann, der gestorben ist und irgendwie nicht wegkommt von hier. Schau, du bist eher da gewesen als ich. Du bist eher da gewesen als wir, als Familie, als Kind. Ich respektiere, dass du hier deinen Platz hast. Du kannst machen, was du willst. Du nervst einfach uns am besten nicht. Wenn du noch einmal sagst, der Bub soll mit dir kommen, dann wirst du das Schlimmste erleben, was du dir neben dem Zustand, den du hast, dass du so unbefreit irgendwo zwischen Himmel und Erde hängst, du bist noch viel verrückter abgestraft. Und der Max ist neben der anderen. Und ich habe mich angeschaut. Ja, das sagt ihm jetzt einfach. Und das ist ganz klar. Und der ist mächtig. Der steht jetzt selbst. Das kann ich für einen Bub zu lieb müssen machen. Aber die Figur ist da gewesen, die Figur ist spürbar gewesen. Also habe ich es müssen machen. Das ist eine kindliche Ebene. Und von dort aus gibt es das Thema Tod und Sterben. Wird einfacher thematisiert, natürlich, wenn du so eine solche Situation hast.
Ist er noch mal gekommen? Der Alkenmann?
Ja. Er ist noch da.
Aber er hat nicht mehr gesagt, der Max im Mikro. Gut, wenigstens hat er da gefolgt. Hast du eine Erklärung dafür, wer das ist?
Lustig war, dass wir haben ihn immer gefragt, wie sieht er aus, was hat er an? Und er hat immer von einem Hut geredet. Und später mal in einem historischen Buch, wo verschiedene so Uniformen so aus dem 17., 18. Jahrhundert in diesem Ecke, ist so eine Zeichnung von einem Soldat. Und der Max hat gesagt, so sieht er aus, so ist er angelegt. Und dann gibt es halt einfach die Geschichten, ja, es ist so schwierig, über das zu reden. Und ich hatte das als Bub auch gehabt. Und ich glaube sogar, das hat mich dorthin getrieben, wo ich jetzt bin, dass ich nämlich Musik mache, dass ich probiere, Songtexte zu schreiben, dass ich probiere zu malen, dass ich irgendwie immer probiere, in Kontakt zu treten mit der seelischen Welt. Weil ich die von Bub weg eigentlich immer empfunden habe und auch gesehen habe. Es ist nicht so, dass sie Figuren waren, die ich auch gesehen habe. Das habe ich nicht mehr, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich erlebe so eine ätherische, seelische, feine Form, eine Anwesenheit von etwas. Es kann auch ein Hirngespinst sein, es ist mir so scheißegal. Es ist einfach nur manchmal lustig, wie emotionales Verhalten, an den Momenten, wenn ich am Arbeiten bin, in diesen Momenten manchmal etwas in einen Schwung hineinkommt, wo ich bei weitem nicht erwartet oder nicht abgekartet hätte oder einen Plan dafür hätte gehabt. So, und da habe ich manchmal das Gefühl, es gibt eine Verbundenheit mit irgendwelchen Kräften, die ich nicht weiter benamsen kann. Aber das gibt mir das Gefühl, es wird dann nicht leer sein. Also wenn ich gestorben bin, wird das nicht zu Ende sein, höchstwahrscheinlich.
Jetzt sind wir da in deinem Atelier, in deinem neuen, noch relativ spärlich eingerichtet. Gibt es da drin irgendetwas, wo du so ganz bewusst mit dem Tod verbindest?
Nein, da drinnen ist überhaupt nichts. Es gibt jetzt einfach ist kurz, es hat keine Geschichte. Ich bin nie also wirklich allein in Ruhe da gesehen. Da drinnen ist nichts. Aber es ist auch in den anderen Räumen nichts. Bei mir daheim schon, dort gibt es tatsächlich so die... Es liegt vielleicht auch ein bisschen auf der Hand, wenn man neben einem Friedhof wohnt.
Ja, wie ist das? Ist das immer angenehm oder manchmal auch?
Ja, also keine Ressentiment mit den Toten.
Hast du Verbindung mit ihnen?
Insofern, dass ich am Morgen aufstehe und überall schaue und sage, yes, I'm still alive. So. Nein, es ist schon etwas, wo ich... Nein, ich bin verbunden mit den Lebenden mehr, was den Friedhof betrifft, wo halt, wenn ich mit den Kindern in den Wald gehe, wir über den Friedhof laufen und dann sieht man halt notgedrungen, sieht man Menschen, die gerade jemanden verloren haben oder die ein Grab besucht haben, die traurig sind, wo irgend oder melancholisch, die irgendetwas mit sich tragen. Das ist deutlich sichtbar. Und da nimmt man Anteil. Also, ich habe da die lustige Tochter, die ich erlebt habe als jemand, der ganz früh schon, also wirklich noch nicht hätte laufen können, immer ganz stark hat reagiert auf traurige Leute. Und offensichtlich so wie eine Grundsicherheit mit sich hat umgedreht, zu diesen Leuten herzugehen und die aufzuhauen. Und sie hat meistens dann zumal, ist sie einfach nur her, hat die Leute angeschaut, hat so ihre schönen Augen gemacht und hat gesagt, hallo. So. Und es war so etwas Positives gewesen. Und ganz viele Leute haben sofort reagiert und gesagt, oh Mädeli, das tut mir so gut, dass du mir jetzt da kommst, hallo sagen, das hält jetzt mir den Tag auf. Und so, das war übrigens auch der Grund gewesen, warum dass ich bei Cut-Up das Album fängt mit dem Hallo an von ihr. Das habe ich aufgenommen.
Das ist
Hallo, Hallo. Also das Positive, das
das braucht manchmal so wenig.
Ja, extrem.
Ich bin heute mit dem Zug auf Bern gefahren und dann ist eine alte Frau eingestiegen und die ist dann ein bisschen weiter vor mir angesessen, sonst nur noch ein junger Mann. Und sie hat die ganze Zeit so vor sich angeschnieft und ich habe sie nur von hinten gesehen, aber ich habe gemerkt, die ist am Brüllen. Mhm. Und dann bin ich so zum Kübel gegangen, an ihr vorbeigelaufen, habe etwas in den Kübel gegangen und bin zurückgekommen und habe sie einfach gefragt, sind sie traurig? Und dann hat sie angefangen zu erzählen, sie hat das Portemonnaie verloren und verzweifelt und wüsste nicht recht und so. Und ich habe einfach so gefunden, es ist so in dieser Situation, wenn du alleine in einem Zug am Brüllen bist, finde ich irgendwie, tut es mir gut, wenn jemand sagt,
aber das finde ich, ja, aber das finde ich das so grossartig. Wie viele Leute haben dort eine Hemmung, weißt, in einem Moment jemandem quasi in die Trauer hineinzutrampeln, oder? Das ist ja so ein fragiler Moment. Aber dass du es machst, finde ich natürlich grossartig.
Vielleicht könnte man es auch blöd finden, wenn es jemand macht. Aber ja, ich habe wieder gemerkt, oder? Das kann ja sein. Aber ich habe einfach so gemerkt, ich kann da nicht einfach nichts machen.
Ja,
so.
Das finde ich eben die Haltung. Das ist die Mut zeigt auf eine Art, aber einfach auch Anteilnahme, Empathie. Das ist so, dann kann sie immer sagen, hey, ich kann sicher nicht mit euch über das reden jetzt.
12 Fragen habe ich mitgebracht. Okay. Bühne. 12 Fragen zu deinem eigenen Tod und zu deiner Beerdigung. Und die erste ist einfach so ein Gedankenexperiment. Wenn du jetzt, heute, würdest erfahren, 5:30 ist es jetzt, dass du heute Abend stirbst, musst sterben. Was willst du unbedingt noch machen vorher?
Ich glaube, ich würde einfach, ich würde heim, ich würde an den Tisch hocken mit der Familie. So. Kein Tamtam, nichts Grösseres. Einfach diesen kurzen Moment, ich würde Hanna anrufen.
Deine Tochter, deine Grosstochter.
Aus erster Ehe. Und das wäre wichtig. Das ganz schnell müsste ich das so gehen. Einfach dort können Tschüss sagen. Und alles andere würde anstehen.
Mhm. Eben da die Leute zusammen trommeln, die Hei am Tisch, das ist das, was du noch willst. Was müsstest du unbedingt noch machen? Gibt es noch etwas, was du noch nicht geregelt hast oder noch nicht gemacht hast?
Nein, ich habe kein Testament besitzen. Und das ist länger schon ein Thema. Und ich weiche dem aus. Wir haben auf der einen Seite, auf der geschäftlichen Ebene, sind wir recht weit gegangen und haben ganz viele Sachen geklärt. Und das ist von der Seite. Aber mein privates Ding, das habe ich nicht, das habe ich noch nicht geregelt. Dort geht es um die ganz einfache Formen von Nachlass, also auch mit den Gemälden, mit allem. Es ist ein bisschen kompliziert. Und ich muss sagen, das Thema für mich ist nicht der Tod. Das Thema ist für mich Bürokratie. Ich habe so keinen Bock, ich habe das Gefühl, ich muss einfach anders machen. Aber ehrlich gesagt ist es nicht fair, wenn ich es nicht demnächst in Angriff nehme. Einfach, ja, es ist dann schnell mal blöd, wenn man diese Sachen nicht geregelt hat.
Ja. Das eine ist ja, ob man es schriftlich festgehalten hat. Das andere ist, man kann es auch einfach sehr deutlich mit den Menschen besprochen haben. Also jetzt gerade Nachlass von deiner Kunst zum Beispiel. Der Abu Bucher hat in einer der letzten Folgen erzählt, was mit seinem Archiv an unfertigen Songs passieren soll, von Abu Fantastic Songs auf seinem Computer. Hast du da auch etwas im Kopf, was du würdest schön finden, was mit Songfragmenten könnte passieren, was es gibt?
Ja, also ehrlich gesagt, ich habe mehr so eine Haltung von, nimm dich nicht so ernst. Ich sage nichts. Ich sage nicht, wo ich liegen will. Ich sage nicht, wie die Erde bestattet, verbrannt, verstreut. Ich sage nicht, es müssen die Blumen da sein. Ich sage einfach rein gar nichts. Das ist das, was die Leute, die nachher da sind, mit dem müssen die Schlag kommen, sollen entscheiden, was brauchen sie. Dass Songs nicht veröffentlicht wurden, sagt etwas über die Songs aus. Oder über meine Haltung diesen Songs gegenüber. Es gibt ein paar wenige, die nicht veröffentlicht sind, weil sie nicht einen Platz gefunden haben auf einem Album, aber die ich total gut finde. Aber der grösste Teil ist das nicht. Ist einfach Schrott, finde ich. Und irgendetwas haltet mich ab, es fortschießen, weil ich vielleicht denke, vielleicht ist es mal ein Impuls für etwas anderes noch daraus zu machen oder etwas, dass es mich an einen anderen Ort herführt. Wenn das wirtschaftliche Gründe sind, wo meine Frau, meine Hinterbliebenen, meine Freundinnen und Freunde können Stutz machen mit dem, dann soll sie das machen. Ist doch okay. Ich habe doch kein Problem mit dem. Also, Ich habe dort absolut no Eitelkeit. Es ist nichts, was ich das Gefühl habe, was ich sagen möchte. Oh, ich hätte gerne schon so einen schönen Grabstein oder was auch immer. Ich habe das einfach nicht. Der Kram, der rum ist, wenn das irgendeinem Ort, sei jetzt das für jemanden, der sich mit meinem Arbeiten beschäftigt, irgendwie noch einen Sinn macht, vielleicht biografisch zugeordnet etwas kann klären, meinetwegen. Es ist mir einfach gleich. Es ist mir so etwas von Schnurz.
Damit hast du eigentlich etwa die Frage 3 bis 11, 3 bis 10 hast du mit dem etwa beantwortet.
Ja, du.
Was willst du denn, kannst du das sagen, was willst du auf keinen Fall an deiner Beerdigung? Oder ist dir das auch gleich?
Es gibt Leute, die ich will, dass sie an meiner Beerdigung nicht reden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute, die meine Beerdigung organisieren würden, die überhaupt würden als Redner einladen, weil sie das ja schon wissen von mir. Es ist jetzt da auch nichts. Das, und selbst da müsste ich, glaube ich, nicht schriftlich werden.
Ja. Und sonst keine. Also es kann ein Pfarrer sein, der das macht. Es könnte eine freie Bestattung sein. Es könnte gar keine sein. Völlig egal.
Ja. Ja, ich war wahnsinnig manipulativ bei meiner Mutter, die ganz präzise gesagt hat, was sie will. Und wir haben über das auch immer geredet im Vorfeld. Und ich habe ihr immer probiert, meine Haltung zu zeigen, zu sagen, was diese nötig haben, zählt, nicht was mir gefällt. Wenn jetzt das ein buddhistisches oder irgendein katholisches, was auch immer für ein Ritual ist, wenn das denen Trost und Rat oder einfach ein Geborgenheitsgefühl gibt, ist das richtig. Nur das zählt. Alles andere ist mir absolut Schnurz. Mir ist es gleich, ob das ein Gemeinschaftsgrab ist, ob ich verstreut werde oder ob ich in einem Einzelgrab bin. Mir ist es gleich, ob ich als Körper in die Erde versinke oder ob ich als Asche in die Erde gegeben werde. Es ist alles nicht in meinen Hängen und ich will das eigentlich insofern gesagt haben, dass zu kann. Meine Frau sagt, das müsste ich auch besser wissen noch. Weiss, und würde ich dort auch ein Gefühl, eine Antwort können geben. Und dann ist es auch innen. Das finde ich eigentlich das, was man machen kann als Sterbende oder als Tote. Einfach viel, viel Raum, dass sie das können machen können, was für sie richtig und wichtig ist. Dass sie dort jeder Trost finden. Etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen.
Du hast ja selber auch schon Menschen in den Tod begleitet, hast schon verschiedene Abdankungsfeiern, Abschiedsfeiern erlebt. Was hat dir denn Trost gegeben? Also wenn du jetzt gerade sagst, das ist das Kriterium eigentlich mit dem Trost.
Ich habe mal als junger Mann bin ich an einer Beisetzung eine Frau, die früh gestorben ist, ist beerdigt worden und hat sie in der Kirche eine Situation gegeben. Das war nicht ein klassisches religiöses Muster. Es waren ganz eigenartige Texte, die der Theologe oder der Pfarrer unbeschreiblich intensive Wortbilder hat, also kreiert und die so in die Kirche rausgesagt. Und ich habe merkte, ich bin nicht so nah dieser Person, aber es hat mich bewegt, dass sie so früh gestorben ist. Ich hatte sie gerne, gehabt, die Frau. Und die Worte, so absurd die sie waren, ich konnte das nicht in einen kognitiven Kontext stellen. Das war nichts für das Hirn. Das ist ich weiss nicht, wo die Worte her sind gegangen, aber die haben mich wahnsinnig ruhig gemacht. Und das ist eines der allerstärksten Erlebnisse, die ich je hatte an einer Beerdigung. Oft kommt der Teil, den ich gar nicht aushalte. Das ist nämlich so der Lebenslauf, der im dümmsten Fall tatsächlich so tönt wie wie ein Mitarbeiter, der gegangen ist. Und dann schreibt der Chef noch so quasi das Arbeitszeugnis. Das sind die schlimmsten Formen, die nicht lustig, die nicht leicht, die vom Leben nichts erzählen, die der Person meistens auch nicht gerecht wird. Das sind so die Geschichten, die... Die wirklich schönen Rituale habe ich gefunden in der Musik. Orgeln, ist erstaunlich. Das ist jetzt nicht die Musik, die ich am meisten höre, die ich mich am meisten hergezogen fühle. Im Kontext von der Kirche, vom Raum, der Klang von einer Orgel, das ist etwas, was mich so tief seelisch verwünscht. Was mir richtig Ruhe und Schönheit und Erhabenheit ausstrahlt. Ja, das sind so die Ecken. Oder eines muss ich sagen, eine Beerdigung von Fritz Wittmer, dem Berner Troubadour. Dort hat der Philipp Stauder, der bei Ochsners Cello und Gitarre gespielt hat, in der Urformation. Er ist Theologe, er ist Pfarrer. Und der hat dort die Abdankung gemacht. Und er hat mit den Gruppen eine Art eine Meditation gemacht, wo man quasi der Fritz begleitet hat in Gedanken über den Jordan oder über den Fluss. Und das ist ein total starker Moment von Ruhe gewesen, oder von einer Gelassenheit, um das auch loslassen und sagen, ja, da geht er. Und da ist die Zeit ist vorbei, man verabschiedet ohne Gram, mit warmen, freundlichen Gefühlen. So. Mhm. Super. Mhm. Aber das ist von Fall zu Fall verschieden. Diese und ich sind bei einem Bub Musik machen, der mit 8 Jahren gestorben ist, einen fürchterlichen Unfall, also wo man noch Albträume gemacht hat. Und die haben darum gebeten, ob wir würden den Song geht es über unseren Himmel. Dort zur Beerdigung spielen. Und ich weiss einfach, ich bin so rührselig, ich bin so dünnhütig. Und ich habe das erst 3-4 Mal gemacht, dass ich zur Beerdigung gesungen habe. Und ich sage immer ab, es kann nicht sein, dass der so trösten soll, rennt. Das ist einfach eine falsche Rolle. Ich kann mich nicht daraus nehmen. Und dort hat es mir einfach gedacht, ja, bei diesem Bub, da gibt es jetzt nichts. Das machen wir einfach, das gehen wir. Das ziehen wir durch. Und ich bin gerade Beta-Blocker-Mischle in der Szene. Musst du dir das mal vorstellen. Und ich hatte nie Beta-Blocker. Und am Vortag von dieser Beerdigung habe ich mal Beta-Blocker genommen. Eine Tablette und geschaut. Ich bin am Klavier gehockt und habe den Song gespielt. Und ich konnte nicht. Und am nächsten Tag habe ich ihn genommen und dann bin ich dort gestanden, in dieser Kirche. Der Dizu hat Gitarre gespielt. Der Trompetenlehrer vom Bub hat am Woody seinen Part gespielt. Also von dem Bub, der gestorben ist, der Trompetenlehrer, hat den Trompetenpart gespielt und ich habe gesungen. Und ich habe gemerkt, ich habe den Beta-Blocker gespürt, das hat mich total in einer gleichen Art und Weise empathisch gemacht, wie ich es von mir kenne. Ich habe mich abgedreht, ich habe zum Fenster raus gesungen und habe es wegen dem können. So. Aber es ist noch heute, wenn ich daran denke, es war eine Tortur gewesen. Die Vorstellung halt auch so einen jungen Mensch, der so unter schlimmen Naturumständen ums Leben ist gekommen, vor den Augen vom Vater. Es ist einfach, glaube ich, alles an Horror, den ich mir vorstellen kann, war gerade dort gewesen, oder? Und wir haben trotzdem können Trost ausstrahlen. Ob schon wir, ich glaube, alle drei, aber ganz besonders ich bin mit der Stimme, ich bin so anders ausgestellt als jemand, der Gitarre spielt. ist es irgendwie gegangen. Und ich bin wahnsinnig froh um das Erlebnis. Ob schon es wirklich einfach die Abgründung war und für mich eigentlich ein Ding von Unmöglichkeit. Aber das ist auch eine Kraft von Musik.
Mhm. Ja, weil man eigentlich in dieser Situation das Gefühl hat, da gibt es keinen Trost, oder? Also da gibt es wahrscheinlich auch keinen Trost.
Nein, ich glaube auch nicht. Ja. Mir kommt in Sinn, dass ich auch noch einmal an einer Beerdigung war, wo der Pfarrer ist es dann gewesen, eine Wut wahnsinnig viel Platz gelassen hat. Eine Wut oder eine Enttäuschung und eine Ohnmacht halt, dass man plötzlich in einem Suizid vor der Tatsache steht, der Mensch wäre eigentlich noch lebendig, aber er hat nicht mögen. Das bringt auch etwas mit Schuldgefühl, mit der Wut, die aus diesen Schuldgefühlen rauskommt. Und all das, das hat mich auch so wahnsinnig stark gedacht. Und der Bogen geschafft hat, am Schluss etwas so Versöhnliches und zugewandt, so freundlich zu haben. Und vorher aber das nicht hat ausgespart. Das Gefühl, das man einfach irgendwie auch hat. In all dem Schmerz, in dem Untröstlichen, halt auch Wut und vielleicht sogar so Anflüge von Hass, leck mir am Arsch. Dass wie, das auch Platz
hatte. Wie hat er das gemacht? Hat er den Menschen Raum gegeben, um das zu sagen? Oder hat er selber in Worte gefasst?
Er hat zuerst angefangen mit dem. Er hat wie ein Gefäß geschaffen, dass das möglich ist. Und er hat überhaupt halt einfach mal das Terrain frei gemacht. Es ist dem Fall nicht daneben, solche Gefühle zu haben. Weil ich habe sie nämlich gekommen. Und so, und nachher ist das so in einen Flow reingegangen. Und da sind tatsächlich Leute aufgestanden, die sie nicht gedacht waren als Redner, die dem auch einen Ausdruck geben konnten. Ja. Mhm. Das war besonders, ja.
Was hast du über den Tod gelernt in diesen Momenten, in diesen Situationen, wo du ihm schon begegnet bist in deinem Leben? Bis jetzt.
Dass er mindestens so in dieser Art, wie ich das erlebt habe. Ich bin sicher, es gibt ja die anderen Bilder auch noch. Aber in meinen direkten Momenten und direkten Begegnungen mit dem Tod habe ich gesehen, dass das Gesicht nicht das Wüste ist. Dass es nicht furchterregend ist. Ändert das Erlösende drinnen gesehen. Und das ist etwas gesehen, was massgeblich mich verändert hat. Und das ist meine erste Begegnung mit dem Tod direkt im Raum, den letzten Moment zu erleben, das war mit meinem Vater gesehen, in meinen Armen gestorben ist, Stirn an Stirn. Sein vorletzte Ausatmen hat nicht gleich geschmeckt wie sein letzte. Und das letzte Ausatmen ist in Form von einer warmen Welle an mich her, in mich rein, durch mich durch. Und das hat in allem Schmerz eine Eleganz gehabt, eine Schönheit und etwas so Zartes und etwas so Befreiendes. Das hat mein Bild vom Tod geprägt und verändert. Es ist einfach so ein unglaublicher Moment von der Intensität von der Raum war derart gefüllt. Und wir sind in diesem Raum geblieben. Und eigenartigerweise nach etwa zweieinhalb Stunden. Vom Moment von seinem Tod bis zu dem Moment, wo ich den Raum verlassen habe, zweieinhalb Stunden später vielleicht, ist das so etwas von entleert gewesen. Das habe ich fast nicht geglaubt. Es ist wirklich wie die Seele tatsächlich den Raum hat verlassen und vorher aber noch wäre anwesend gewesen. Es ist etwas so unglaublich und unbeschreiblich präsent in diesem Raum gesehen. Und einfach tschüss. Wie mit dem Erkalten vom Körper hatte ich das Gefühl gehabt, ist alles fort.
Und der Geruch war auch weg.
Ja, das war nur das Ausatmen. Das war nur Tack. Und ich habe dann nachher nur noch einmal geschmeckt.
In welcher Situation?
Das sage ich nicht öffentlich.
Ja, kannst du ihn beschreiben? Kannst du ihn in Wort fassen? Das,
der Geruch hat etwas sehr Animalisches gehabt. Etwas ganz Dunkles. Etwas, also nicht abstoßend, überhaupt nicht. Aber etwas sehr Wildes. Etwas... Ich habe so das Gefühl, als ich mich so mit Düften angefangen habe, auseinandersetzen, es gibt doch so die dunklen Noten in den verschiedenen Parfümerien und so. Und dann findet man das am nächsten wahrscheinlich irgendwo so in diesem Amber, Patchouli. Es hat etwas sehr, sehr Erdiges gehabt. Ja. Aber eben, ich habe das nicht wirklich, es ist eigentlich auch so schnell gegangen. Es hat mich einfach gepackt, der Duft hat mich gepackt und hat irgendwie ist ganz flüchtig wieder weg. Für einen kurzen Moment ist es so, wie ein Tier wäre vorbeigelaufen. Aber ein schönes, nicht ein grosses.
Nicht ein verwestes, nein, schon halb verwestes. Nein, welche nicht. Farbe hat der Tod für dich?
Ja, es ist so in diesen Ocker- und Brauntönen, so in dem Spektrum von Siena, bis dort über, was schon fast wieder so ein bisschen ins Orange rein spielt. So ist, das sind so die Farben, die ich mit Tod in Verbindung bringe.
Und welche Melodie? Oder welche Klangfarbe?
Wenn ich die Musik würde machen, dann wäre es wahrscheinlich so die warmen Flötentöne aus der irischen Musik, die so eine Melancholie ausstrahlen, die so eine Weite haben. Also, es sind die Julian Pipes, heissen die, glaube ich. Und wenn ich diese Musik höre, dann hat das genau so eine seelische Wirkung auf mich. Wenn ich die Instrumente höre, es ist so eine wahnsinnige Weite. Und es ist so eine Verbindlichkeit, der Ton ist da, der ist spürbar, fühlbar und gleichzeitig flüchtig. Das ist die Musik. Also für mich hat der Tod jetzt im klassischen Sinn nicht ein Rhythmus. Es ist etwas, was so davon schwebt, glaube ich. Das, von der Zeit ist glaube ich, es hat mit dem Atem zu tun, wegen dem lande ich auch bei der Flöte.
Ja, genau. So ein Ausblasen.
Ja.
Ja. Die Frage 11 könnte noch eine sein, wo du etwas kannst dazu sagen. Was kommt deiner Meinung nach dem Tod? Oder was wünschst du, dass kommt?
Ich wünsche mir so einen tiefen inneren Frieden. Eine Gelassenheit, wo man vielleicht sich so drinnen kann auflösen, wo die Grenzen wegfallen. Dass das, was ihm immer hebt, der Körper, der alt wird oder feiss wird oder gebrechlich wird, oder das nicht mehr an dem gebunden sein, das Fluide, das wünscht ich mir, das hoffe ich mir, das erhoffe ich mir auch. Das Grenzenlose. Ich sehe weniger jetzt als etwas, was ich mir vorstellen könnte, dass man quasi oben runter sieht in die Welt, wie sie ist und wer sich wie wo bewegt. Ich sehe das weniger. Ich habe eher das Gefühl, es sei so ein Auflösen.
Spürst denn du manchmal die Menschen, die schon vor dir gegangen sind, noch auf irgendeine Art und Weise? Mit Zeichen, mit...
Ja, aber das ist durch mich so schwierig, über das zu reden. Ich meine, das hat etwas beim Songschreiben. Gibt es eine Art von Verbindung, die ich suche, die auch? Ich suche sogar in einem weiteren Sinn den Rat der Vorfahren. Es gibt einfach so eine Art von Verbundenheit manchmal. Aber vielleicht baut man das selber. Einfach ich habe Bezug. Mein Vater ist nach dem Tod, habe ich klare zwei Begegnungen mit ihm. Die eine, er ist Anfang Januar gestorben, die eine war im Frühsommer und die andere war im späten Herbst. Und die im Frühsommer war noch eine ganz konturierte, spürbare. Und die im Herbst, die hat schon mehr Interpretation gebraucht. Aber für mich persönlich eindeutig zugeordnet. Lustig war, dass in beiden Fällen, ich habe in einem alten Haus gewohnt, so 400-500-jährige Gerbe in Münzigen. Und ich bin in die Räume gekommen, wir haben dort als WG gewohnt, der erste, der eingezogen ist, der erste, der dort war. Und ich hatte eindeutige Punkte, wo ich wusste, da ist irgendetwas. Und Katze hat zum Beispiel auf das reagiert, wie wahnsinnig, immer. Also in der ganzen Zeit, in der ich dort gewohnt habe, hat es keine Katze gegeben, die nicht auf diese Ecke reagiert hat, wenn ich zum Beispiel auch etwas gespürt habe. So. Lustig war, dass alle, unabhängig voneinander in der WG, von diesen Punkten plötzlich angefangen zu reden. Also, die waren eine Art spürbar für mehr als eine Person. Später, der Nachmieter, der lange der Veranstalter des Bierhübeli Bern war, ist in die Wohnung. Und er hat nach ein paar Wochen mal an einem Fest zu mir gesagt, hast du mir etwas vergessen zu sagen? Nein, ich komme nicht. Aber genau da ist jemand. Da ist jemand. Mir dünkt es, ja. So. Und hat genau in diese Ecke gezeigt. Und sein Hung hat auf ihn reagiert. So.
Ja.
Also ich sage ihn, es ist einfach so eine Energie.
Vielleicht hat er einen Hut gehabt und geraucht die ganze Zeit.
Ich glaube es, ja. Da laufen wir noch. Es gibt einfach so Geschichten. Ich tue die nicht als Gespenstergeschichten ab, weil ich selber das Gefühl habe, ich lebe sehr stark von denen, weil die mir ja helfen beim Songschreiben, beim Malen, beim Texten, bei all den Sachen, die mich interessieren.
Danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, um meine 12 Fragen nicht zu beantworten.
Habe ich gerne gemacht.
Dafür sonst ganz viel Schönes und Spannendes zu erzählen.
Bin ich sehr weit weg.
Wie?
Bin ich sehr weit weggegangen.
Mit dem Beantworten? Nein,
du
super.
Kannst du super.
Nein, ich finde es einfach, weil das ist ja auch genau eine Haltung, oder? Die sagen, hey, was soll ich genau bestimmen, wie meine Beerdigung soll aussehen soll? Das kümmert mich um feuchten Dreck, sollen die anderen schauen. Die sind bis jetzt einfach sehr wenig vorgekommen, weil vor allem die Leute mitgemacht haben, die konkrete Wünsche haben.
Ja. Ja, also ich habe Respekt vor den Leuten, die das so anschauen. Ich für mich mache es nicht so.
Ein Seufzer zum Schluss. Der Bühne Huber im My Last Goodbye Podcast. Das ist normalerweise ein Fragebogen-Podcast, wo ihr mit einer Sprachnachricht auf eurem Smartphone könnt mitmachen könnt. Ihr findet die 12 Fragen zu eurer eigenen Beerdigung auf mylastgoodbye.ch. Ich freue mich über eure Bewertungen für den Podcast auf eurer Podcast-App des Vertrauens oder über einen Kommentar, zum Beispiel bei Spotify oder via mail at mylastgoodbye.ch. My Last Goodbye, weil jede Beerdigung so einzigartig darf sein, wie wir Menschen das auch sind. Und wie soll eure Beerdigung mal sein?